von meiner Seite, schön mal wieder bei euch zu sein und schön, dass ihr es hier vorne schön gemacht habt. Ihr habt da eine ganze Reihe Sachen mitgebracht zur Erntedank, also wer es von hinten vielleicht nicht so sehen kann, kann nachher mal vorne gucken. Und als ich draußen so ein bisschen gestanden bin und beobachtet habe, sind ganz viele Leute mit ihren Körbchen gekommen, um zu zeigen, was sie so geerntet haben oder was sie geschenkt bekommen haben. Ich weiß es ja nicht, der ein oder andere vielleicht sogar. Auf jeden Fall, wohl was ihr dankbar seid. Erntedank, eine Erinnerung an das, was Gott schenkt. Ja, man erntet, was man gesät hat. Ehrlich gesagt, zum Glück nicht. Wir haben ja auch vor 10 Jahren ein Häuschen gekauft und da bin ich immer wieder am Ernten von Sachen, die ich nicht gesät habe. Also zum Beispiel wächst bei uns an der Scheune Wein und es gab dieses Jahr recht viele Trauben und ich habe mich daran gefreut, aber ich habe das nicht gepflanzt. Zum Beispiel der Pflaumenbaum, auch da hing dieses Jahr recht voll, ich habe den nicht gepflanzt. Zum Beispiel die Äpfelbäume, ehrlich gesagt sind die Jahr für Jahr recht mager bei uns. Aber dieses Jahr hing da vergleichsweise viel dran. Und erstaunlicherweise die Himbeeren. Also als wir das Haus gekauft haben, war von Himbeeren weit und breit nichts zu sehen. Aber so nach und nach ist was aufgetaucht und so nach und nach haben wir da drumherum freigeschnitten und so nach und nach sind jetzt richtig viele Himbeeren da. Und tatsächlich wachsen die und gedeihen und sind total lecker. Also ihr merkt, ich bin jetzt an sich nicht der große Gärtner. Das ist jetzt nicht meine Hauptbegabung und auch nicht meine Hauptleidenschaft. Aber das Ernten macht doch ziemlich Spaß und die Sachen sind lecker. Wir ernten, wo wir uns eingesetzt haben und an vielen Stellen tatsächlich auch da, wo wir ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu getan haben. Gott sei Dank. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, sagt Jesus mal. Also wir ernten an vielen Stellen tatsächlich Gutes, obwohl wir gar nicht so viel Gutes gesät haben. Gott sei Dank. Manche erleben schon auch die anderen Seiten des Lebens, wo wir denken, Mensch, ich habe so viel gut getan und Undank ist der Welten Lohn. Und auch von Gott könnte ein bisschen mehr kommen. Auch das wollen wir nicht verschweigen. Und doch blicken wir heute mal mit den Augen der Dankbarkeit auf das, was Gott uns schenkt. Wo wir auch viel Unverdientes geschenkt bekommen. Und mit Dankbarkeit darauf, dass wir wissen dürfen, er liebt uns. Und mit den Dingen, die wir Not haben, dürfen wir zu ihm kommen. Und er reagiert. Auch das ein Grund, wo man dankbar sein kann. Auch wenn die Not da ist. Ich weiß nicht, was ihr hier vorne jeweils hingelegt habt oder ob ihr nichts dabei hattet, ob ihr dachtet, also vielleicht wusstet ihr gar nicht, dass man heute was mitbringen kann, das kann man ja verpassen. Oder ob ihr dachtet, ich habe kein Häuschen, ich habe keinen Garten, klar, ich kann was einkaufen, aber käme mir ein bisschen komisch vor. Aber ich glaube, Dinge, für die wir dankbar sind, hat jeder von uns. Vielleicht hätte der ein oder andere seinen Lohnzettel hier vorne hinlegen können oder seinen Rentenbescheid oder sein Bürgergeldbescheid oder ich weiß es nicht. Oder nochmal ganz andere Dinge. Wofür seid ihr eigentlich dankbar? Wofür kann man denn dankbar sein? Und jetzt dürft ihr tatsächlich was sagen. Ruft mal rein in unsere Mitte. Wofür seid ihr dankbar? Oh, das ist aber schön. Da bin ich jetzt dankbar, dass sich Leute drüber freuen. Cool. Segen. Regen. Frieden, jetzt habe ich es. Also ich müsste für ein besseres Gehör bitten und dann danken. Ja, danke. Gesundheit. Gesundheit, super. Ja, danke. Die Sonne. Familie. Freunde. Ja, Tiere. Wow, diese Gemeinde. Wow. Ja. Musik. Bücher, ja. Und Hörbücher. Ja. Wow. Wenn da noch Wärme im Herzen ist, dann ist, oh. Genau. Schule, Bildung. Das mit? Ja. Schön. Also ich merke, bei euch kommt ganz vieles, wofür ihr merkt, dafür kann man dankbar sein. Das finde ich genial. Und manchmal sind diese Gefühle der Dankbarkeit auch weg und verschollen. Kennt ihr das? Also ganz ehrlich, vor ein paar Tagen kam eine Mail bei mir an, da hieß es, Stefan, du predigst ja am Sonntag bei uns. Also Mika hatte mir gemailt. Und wir haben ja schon ein Thema ausgemacht, worüber du predigst. Wäre gut, wenn du da noch das Thema Dankbarkeit mit einbaust. Und ich so, ach du Schande. Ich war in dem Moment alles andere als dankbar, weil ich dachte, ja, irgendwo kann man in jede Predigt Dankbarkeit einbauen, aber das passt so überhaupt nicht zum roten Faden. Und was ich vorhabe, ist schon recht viel, und jetzt da nochmal was reinzuzwängen, ist ein bisschen schwierig. Irgendwie, als wir besprochen hatten, wer was von uns bei den anderen predigt, hat Mika nicht dran gedacht, dass hier Erntedank ist. So also soll ich über Erntedank predigen und denke erstmal, ich will jetzt gar nicht. Also ich mache es ja jetzt trotzdem. Ne? Aber so ist es manchmal. Und dann habe ich also so ein bisschen durchgeforstet, alte Predigten, weil normalerweise ist es ja so, man nutzt das und Kanzeltausch und denkt sich, ah, von meinen letzten Predigten, die noch einigermaßen frisch im Kopf sind, welche davon passt denn am besten für die Gemeinde, in die man dann geht, um auch ein bisschen Zeit zu sparen bei der Vorbereitung. Und dann passt man das so ein bisschen an, wo man denkt, oh, ein bisschen mehr Impuls in die Richtung passt, in Schwedt besser als in Prenzlau besser als in Schwedt dieser Schwerpunkt. Und dann, ja, aber jetzt muss ich in den alten Predigten suchen, und ehrlich gesagt hatte ich so irgendwas Altes aufzutauen, ist nicht so ganz mein Ding und wollte ich nicht. Dann waren wir im Hauskreis am Freitag, und was ist die normale Tageslese, die sich dann auch derjenige oder diejenige, die sich vorbereitet hat für den Abend, vorgenommen hat, der Text von den 10 Aussätzigen, wo einer dankbar zu Jesus umkehrt. Wir haben darüber gesprochen, und ich dachte hinterher, boah, es war eine gute Predigtvorbereitung. Ich sollte meine bisherigen Gedanken verwerfen. Das ist doch cool, da kann ich dankbar sein. Und an dem Abend, als wir über den Text gesprochen haben, haben wir also viel über Dankbarkeit gesprochen und dann am Ende eine Gebetsgemeinschaft gemacht. Und alles, was mir in den Sinn kommt, sind 100.000 Fürbitten. Für das könnte man bitten, für das könnte man bitten, für das könnte man bitten und für das könnte man bitten. Und die erste Person in unserer Runde fängt dann also an mit dem Gebet und dankt Gott. Und ich habe mich so erwischt gefühlt. Ja, da redest du jetzt eine Dreiviertelstunde oder so im Hauskreis zum Thema Dankbarkeit. Und dann faltet man die Hände und es kommen einem nur Bitten in den Sinn. Ich habe mich so erwischt gefühlt. Ja, unglaublich. Und dann bereite ich mich so gedanklich, so innerlich auf diese Predigt vor, ab Samstag, mein eigentlich freier Tag. Und dann kommt so die Nachricht so ganz nebenbei bei mir rein, morgen Schwedt Moderation, die Person, die zugesagt hat, ach übrigens, ich bin nicht da. Ich so, ah, schön, jo. Ja, dann kümmere dich doch bitte darum, dass jemand anders die Moderation macht. Nee, dafür habe ich keine Zeit. Ach so, ja, gut, dann muss wohl ich das machen. Und dann sucht man rum und die Person kann ich und jene Person kann ich und jener kann ich. Und so der Dankbarkeitslevel sinkt tiefer und tiefer und man denkt sich, oh, ich will ja über Dankbarkeit predigen. Also wir haben dann jemand gefunden, wofür ich sehr dankbar bin. Aber er merkt, dieser Kampf um die Dankbarkeit in unserem Alltag, also wenn es einem gut geht und die Dinge gut laufen, dann ist man dankbar. Es sei denn, es geht im Alltag doch schon wieder so unter, weil es ist ja so normal. Predigttext. Lukas Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Ich lese es euch vor. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 Aussätzige. Sie standen in einiger Entfernung und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Okay, was folgt, ist vielleicht keine ganz typische Predigt, aber ein paar Gedankensplitter. Der erste ist: spannende Gemeinschaft. 10 Leute finden zusammen, 10 Aussätzige. Also ich vermute mal, dass die vorher miteinander nicht so viel zu tun hatten, aber jetzt waren sie Aussätzige geworden. Das heißt, eine schlimme Krankheit, außen sichtbar. Ob es tatsächlich Lepra war, kann man sich streiten. Die Ausleger streiten sich zumindest. Auf jeden Fall eine Krankheit, die dazu führt, dass man ausgestoßen wird aus der Gesellschaft und sich den einzelnen anderen nicht nähern darf. Und so finden 10 Leute zusammen, die wahrscheinlich ansonsten wenig miteinander zu tun hatten, vermute ich. Zumindest ist es eine Mischung aus Juden und Samaritanern, was schon extrem ungewöhnlich war. Und ich vermute, dass sie zwischendurch durchaus sehr dankbar füreinander waren, dass sie nicht völlig allein waren in ihrem Leiden, in ihrer heftigen Situation. Ja, die konnten keine normale Arbeit machen, die waren im Prinzip auf Spenden und Almosen und so weiter angewiesen und mussten sich von allen anderen fernhalten. Aber sie finden zueinander. Wie großartig, mitten im großen Leid. Und dann entdecke ich bei diesen 10 ein großes Vertrauen auf Jesus, was wirklich bei allen 10 vorbildlich ist. Nochmal, auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien an Galiläa. Als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 Aussätzige. Sie standen in einiger Entfernung, also das mussten sie ja, die konnten jetzt nicht einfach zu Jesus hin und die Hand schütteln, die mussten von weit weg sein. Und sie riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Also die rufen ihn an, sie erkennen ihn als Meister an, als Rabbi, als einen Gelehrten, ich weiß nicht, als was sie ihn ganz genau erkannt haben. Aber sie rufen ihn um Erbarmen an. Also Jesus war jetzt auch nicht der Allerreichste, ob sie jetzt wirklich Geld von ihm wollten oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie mitbekommen haben, dieser Mensch, dieser Rabbi, dieser von Gott Gesandte, dieser, ja, wer ist es eigentlich? Der tut Wunder. Durch ihn geschehen Wunder. Können wir von ihm erhoffen, dass sich da was tut bei uns? Wie weit der Einzelne von ihnen jetzt war, keine Ahnung. Aber der Text geht weiter. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Okay, das ist ja schön und leicht gesagt. Ne? Geht und zeigt euch den Priestern. Also es war, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht die Antwort, die sie erwartet hatten. Vielleicht hätten sie erwartet: Moment, ich lege mal hier ein paar Geldstücke auf den Boden, könnt ihr nachher einsammeln. Oder: Ey, meine Jünger hier, habt ihr noch ein paar Brote da, legt sie hin, die könnten die nachher einsammeln. Oder vielleicht tatsächlich: hey, kommt her, ich umarme euch und bete für euch und ihr werdet gesund. Sowas hätte man vielleicht erwartet. All diese Dinge könnten möglich sein bei Jesus. Aber was er sagt ist, geht mal weg hier. Geht zu den Priestern. Okay. Was würdet ihr machen? Enttäuscht sein oder zu den Priestern gehen? Ich meine, sie haben nicht viel zu verlieren. Vielleicht sind sie enttäuscht, aber sie vertrauen darauf und machen sich auf den Weg zu den Priestern. Okay, nochmal. Das Ganze ist im Grenzgebiet Samarien und Galiläa. Wo sind denn die Priester? Irgendwo in Galiläa. Also, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wahrscheinlich gab es einzelne Priester auch in Galiläa, aber der eigentliche Priesterdienst, der war ja im Tempel von Jerusalem. Das heißt, wenn sie ihren Dienst taten, mussten sie nach Jerusalem. Zu den Priestern, die Dienst haben, zu gehen, heißt also auf jeden Fall zum Tempel zu gehen. Und auch da kann man nur die Bescheinigung bekommen, dass man gesund ist. Und um das geht es ja irgendwie. Aber sie gehen ja als Kranke. Und zwar offensichtlich nicht zu ihrem Priester in ihrem Dorf, den es höchstwahrscheinlich eh nicht gab. Auch zu keinem anderen Priester in Galiläa. Es ist auch von der Mehrzahl die Rede. Also höchstwahrscheinlich machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem zum Tempel. Das sind ein paar Tagesreisen. Kommt jetzt drauf an, ob die jetzt eher nördlich oder südlich waren innerhalb dieses Gebiets. Aber rechnen wir mal mit 4 Tagesreisen. Das ist schon der Hammer, finde ich, sich auf diesen Weg zu machen. Das ist schon Vertrauen auf Jesus oder ein verzweifeltes letztes Hoffen, egal wie. Also ich finde das Wahnsinn, dass da nicht 8 von den 10 sagen, also bei den piept's wohl, ich vertraue, ich gehe los. Sie gehen zumindest alle 10 los. Und alle 10 werden für ihr Vertrauen belohnt und werden gesund. Es gibt ja so eine andere Geschichte, ne? Da reist jemand, der Naaman, im Alten Testament die Geschichte, von weit her, extra nach Juda, nach Israel, um geheilt zu werden, weil er hört, da ist ein Prophet. Und was passiert? Der Prophet sagt, ja, lass dich 3-mal im Jordan untertauchen, dann wirst du gesund. 7-mal, hey, super, wow, okay. Das nächste Mal, ich brauche Ergänzung. Und da denkt sich, was für ein Blödsinn, ist völlig sauer und macht sich auf den Rückweg und lässt sich dann doch noch überreden, sich untertauchen zu lassen und wird dann gesund. Vielleicht haben die an so eine Geschichte in der Art auch gedacht, tatsächlich. Auf jeden Fall finde ich es großartig, sie machen es. Sie gehen los. Keine Ahnung, ob es nach 100 Metern war oder nach 70 Kilometern. Auf jeden Fall, sie werden gesund. Vermutlich eher früher, klingt für mich so in dem Text, aber ist nicht eindeutig. Und einer kehrt um. Einer geht zurück zu Jesus. Vermutlich war er noch nicht so weit weg, weil sonst hätte er vielleicht die 2 Kilometer nach Jerusalem auch noch gemacht, vermute ich. Aber die anderen laufen weiter. Einer kehrt um zu Jesus. Da sind wir wieder, ne, bei diesem Thema Dankbarkeit. So viel Gutes passiert. Und wie viel Dankbarkeit ist bei uns da? Wie schnell geht es vergessen? Vielleicht sind auch alle umgekehrt, ich weiß es nicht. Aber die anderen 9 hatten was anderes zu tun, zu ihren Familien zu laufen oder an die Arbeit zu gehen. Aber einer kehrt um und von dem heißt es ausdrücklich, dieser Mann, also er kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Er verkündet es regelrecht, denen, die ihm begegnen. Und er kommt zu Jesus, wirft sich vor seine Füße nieder. Das heißt, jetzt ist er Jesus wirklich nahe. finde ich auch ganz stark. Jetzt ist er Jesus wirklich nah. Vorher stand er noch fern, aber er hat vertraut und macht sich auf den Weg. Und jetzt wird diese Beziehung zu Jesus viel intensiver. Er wirft sich ihm vor die Füße. Er ist ihm nahe. Er erkennt den Geber und nicht nur die Gabe. Ja, wir sammeln oft die Gaben ein, also den Wein, der da wächst, die Pflaumen, die Himbeeren. Die Leute, die dahinter stehen, gehen dabei schon vergessen. Und bei dem, was Gott uns schenkt, wir sammeln die Gaben ein. Der Dank geht so oft vergessen. Und vor allem die Person, Gott selbst, der dahinter steht, geht so oft vergessen. Jetzt andererseits mal so gedacht, die Neuen, angenommen, sie kehren nicht auch um und machen einfach jetzt ihren Alltag, nehmen den wieder auf, was war, bevor sie krank wurden, sondern angenommen, sie gehen tatsächlich weiter nach Jerusalem. Davon gehe ich ehrlich gesagt eher aus. Und zeigen sich den Priestern. Ist das nicht genau das, was Jesus gesagt hat? Eigentlich machen sie doch, was er gesagt hat. Warum beschwert er sich eigentlich? Ich habe das Gefühl, wenn sie das machen, ist das nicht falsch. Aber es ist in gewisser Weise eine Art religiöser Gehorsam. Ja, ich tue was, weil die Regeln sind jetzt so. So muss man das jetzt machen. Oder nach dem Motto, jetzt ist Erntedank, jetzt muss ich was mitbringen, jetzt muss ich halt was da vorne hinstellen. Oder ich habe ja gelernt, man muss dankbar sein. Sei dankbar in allen Dingen, dann bin ich es jetzt halt. Mist. Die Frage ist, führt unsere Dankbarkeit in eine persönliche Beziehung zu Gott? Ich glaube, das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Erkennen wir, wer er ist, wer er für uns ist. Apropos erkennen, wer er ist, das klingt ja regelrecht, als würde der Samaritaner erkennen, dass Jesus Gott ist. Er pries Gott und landet vor den Füßen von Jesus und betet ihn quasi an. Und Jesus sagt darauf ja auch, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Also es klingt hier auch ein bisschen, als würde Jesus damit sagen, ich bin Gott und der hat es erkannt. Wow. Ein kleiner Nebenaspekt für die Leute, die sowas lieben. Die 9 gehen zum Tempel in Jerusalem. Der eine geht zum neuen Tempel Jesus, ja, der das ja mal sagt von sich. Er erkennt ihn in ihm als Person, Gott. Und er sucht die Beziehung. Das ist viel mehr als einfach nur Gehorsam. Ja, und Jesus sagt zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet, gesund gemacht, ist dasselbe Wort. Aber wir merken, es ist viel ganzheitlicher, was Jesus da sagt. Das ist nicht nur einfach, okay, der Aussatz ist jetzt weg, sondern da ist Rettung da. Da ist Rettung von Geist, Seele und Leib. Da ist Heilwerden, viel mehr als nur ein körperliches Heilwerden. Spannende Frage, könnte er das zu den anderen 9 auch sagen? Euer Glaube hat euch gerettet. Die haben ja auch geglaubt, sind auch gesund geworden. Steht hier nicht. Aber für uns, glaube ich, wichtig, es geht um mehr als um körperliches Heilwerden. Es geht um mehr als hier und da ein paar Pflaumen und andere Sachen und Gott dafür danken. Es geht um uns als ganze Person. Können wir uns als ganze Person diesem Gott widmen, von dem wir wissen, er ist gut? Er hilft, er heilt, er schreitet ein Und selbst da, wo er es nicht tut, er ist gut. Er ist da. Er trägt. Er vergisst mich nicht. Er erfüllt mich mit einem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und überall da, wo ich diese Dinge nicht erlebe, kann ich zu ihm schreien, Herr, erbarme dich. Und er reagiert. Und ich spüre es nicht immer. Und nicht immer so schnell. Manche Sachen ändern sich erst, wenn man im Himmel angekommen ist. Kann ich dieser Person vertrauen? Komme ich zu Person Jesus? Oder bleibe ich in einem Glaubenskonstrukt hängen, in einem Gehorsam, in Regeln, in Traditionen, in, frag mich nicht was. Lande ich bei der persönlichen Beziehung zu Jesus? Zum Schluss, letzter Gedankensplitter. Der umkehrt, ausgerechnet ein Samaritaner. Also ausgerechnet einer, der nicht so richtig vom religiösen Glauben und von der Volkszugehörigkeit und was weiß ich was zu den Juden gehört hat, sondern eher von denen auch als Ausgestoßener betrachtet wurde. Dieser Ausgestoßene, ja, der ausgestoßene Aussätzige. Die anderen ausgestoßenen Aussätzigen, also sprich die Juden waren, wissen übrigens nicht, vielleicht waren ja von den 10 noch mehr Samaritaner, könnte auch sein. Aber jedenfalls, da unter denen ist das schon aufgehoben. Die kommen schon miteinander klar. Aber ausgerechnet dieser, der am allerweitesten von Jesus weg ist, von Gott weg ist, für die Leute damals war ja Aussatz auch gleichbedeutend mit weg von Gott. Scheinbar ein Zeichen dafür, dass Gott mit denen nichts zu tun haben will. Unrein, kultisch unrein und vieles mehr. Ausgerechnet der am allerweitesten weg ist, ist derjenige, der Jesus am nächsten kommt. Wahnsinn, was Gott da macht. Aber auch etwas, was mich nachdenklich stimmt. Wie gehen wir mit Menschen um? Welche Hoffnung haben wir für Menschen? Also manchmal begegnen wir Menschen, für die habe ich wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke mir, wenn sich bei irgendjemandem was Gutes tut und da, was weiß ich, da in manchen Bereichen seines Lebens heil wird oder vielleicht sogar zum Glauben kommt oder schon im Glauben ist, aber da sich noch mehr entwickelt, dann bei dem oder bei der oder hier, ja, da sehe ich das, aber Person XY. Also ehrlich gesagt, da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Und Jesus entlarvt das und dieser Text entlarvt das. Die Leute, wo wir denken, die sind am weitesten weg und da passiert am wenigsten, und die sind am wenigsten wert. Und frag mich nicht was. Genau die Person kehrt um. Dankt. Kommt Jesus am nächsten. Gut zu wissen. Gutes Vorbild. Guter Gedankenanstoß für mich. Frage an dich. Vertraust du auf Jesus? Rufst du zu ihm in deiner Not? Und vertraust du auch dann, wenn er erstmal dich wegschickt? Geh hin zu den Priestern und so. Bleibst du dran? Und dankst du Jesus für das, was er tut und getan hat? Suchst du ihn selbst und die Begegnung mit ihm oder ein religiöses System? Und vertraust du Jesus, dass er jeden Menschen verändern kann? Auch der am fernsten erscheint. Auch dich, da wo du im Fern bist und wo du denkst, das wird nichts bei mir in dem Bereich und bei den anderen. Ich möchte beten. Danke, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, für das, was du da getan hast, für dieses Beispiel, das du gegeben hast, für deine Leidenschaft für Menschen, sie gesund zu machen, heil zu machen, nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Ich danke dir dafür, dass du damit jeden Menschen meinst, auch die, die dir fern sind, die, von denen wir es überhaupt nicht denken. Ich danke dir, dass du mich meinst. Ich danke dir, dass ich kommen darf, wie ich bin, und rufen darf und schreien darf. Ich danke dir, dass du auch mein geringes Vertrauen ansiehst und reagierst. Ich danke dir, dass ich dir nahe sein darf. Und Jesus, ich bitte auch. Ich bitte für all die Verzweifelten, für all die, die sich weggeschickt fühlen und nicht vertrauen können. Ich bitte dich für die Leidenden. Ich bitte dich für die, die in der Undankbarkeit bleiben. Und da bitte ich dich auch für mich, da ich viel zu oft und zu schnell vergesse, wie viel Grund für Dankbarkeit es gibt. Und erst recht, da ich vergesse, das umzusetzen und wirklich zu danken. Herr, erbarm dich, auch über mich. Und ich danke dir, dass du es tust. Danke, dass du uns, dass du mich veränderst. Danke, dass du mich in eine tiefere Beziehung zu dir hineinrufst und hineinführst. Danke, Jesus. Amen.